Podcast in der zweiten Staffel und in der zweiten Staffel hat sich einiges verändert, nämlich, dass jetzt eine weitere Person hier mitwirkt, nämlich Sarah Rudolph. Hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Sarah ist Kulturjournalistin, jetzt habe ich auch den Faden verloren.
Was ist mir noch nie passiert?
Nee. Also Sarah ist Kulturjournalistin und schreibt da für verschiedene Zeitungen, hat unter anderem eine Ausstellung am Schwulenmuseum in Berlin mitorganisiert und mitkuratiert. Ja, und auch wenn jetzt so die zweite Staffel ist und eine weitere Person dabei ist, möchten wir den Schwerpunkt auf Empowerment und Mental Health stehen lassen. Und da ist die Verbindung zu Sarah, dass Sarah auch in diesem Bereich struggelt, unter anderem ausgelöst durch eine chronische Erkrankung. Außerdem sind wir in verschiedenen Altersstufen, sag ich mal. genau, und haben da auch einfach dann nochmal ein bisschen mehr Perspektive auf verschiedenen Themen, was total schön ist.
Ich finde es sehr schön, du gerade sagst, dass wir aus verschiedenen Altersstufen sind, als wir ein Gespräch darüber geführt haben, was wir denn jetzt so sagen wollen, hat Payam gesagt, du bist ja auch älter und meinte damit, dass ich ein Kind habe, aber klang so, als dass meine erste Reaktion war, okay, noch nicht ganz im Rentenalter, aber ein paar Jahre älter als du.
Ich wollte gerade sagen, aber du gehst steil da drauf zu, ne? Genau, außerdem haben wir jetzt den ganzen Spaß auch ein bisschen mehr strukturiert und in verschiedene Kategorien gepackt, die ihr dann später auch kennenlernen werdet, wo dann auch das Alter-Thema aufgegriffen wird, in welcher Form auch immer, ob es dann ums Alter geht oder nicht. Genau, und ich glaube, wir würden jetzt auch schon mit der ersten Kategorie starten, nämlich mit dem Hot Take der Woche. Den hast du vorgeschlagen, möchtest du den dann auch raushauen, dein Hot Take?
Mein Hot Take diese Woche ist, dass sich durch die Kontaktbeschränkungen und die ganzen Einschränkungen im Alltag, die wir jetzt durch Corona erleben, für viele Menschen gar nichts geändert hat. Und dass das Alltag ist für viele Menschen, zum Beispiel mit Behinderungen oder finanziellen oder anderen Einschränkungen auch. Oder genau. Mhm. Und dass das sehr viel übersehen wird.
Voll. Wie war das so am Anfang dieser ganzen Einschränkungen, also so im Februar, März für dich?
Das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend. Also ich habe zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Jahr lang massive Einschränkungen durch meine Krankheit. Also ich habe chronische Schmerzen und starke Fatigue. Das bedeutet, dass ich einfach grundsätzlich erschöpft bin und dass eine Erschöpfung ist, die sich so von Müdigkeit unterscheidet, in dem Sinne, dass ich nicht, dass Schlafen zum Beispiel nicht hilft, das Ausruhen nur minimal was daran ändert, sondern dass ich halt wirklich immer erschöpft bin. Ja. Und dadurch sind in dem Jahr davor halt schon massiv viele Dinge für mich weggefallen, die zu anstrengend für mich waren. Und am Anfang fand ich das mit den Einschränkungen ganz spannend, dass es mir überhaupt nicht schwer gefallen ist, weil für mich hat sich nicht so viel geändert. Und in dem Jahr vorher, in dem ich halt schon viele Einschränkungen hatte, habe ich damit gekämpft irgendwie und hab da mental irgendwie ganz viel so durchlebt, um zu gucken, wie komme ich damit klar, kann ich das akzeptieren, was kann ich nicht akzeptieren, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich da irgendwie mich besser mitfühlen. Und an vielen Stellen ist mir das nicht gelungen.
Ja.
Und dann war es voll gut zu sehen, dass andere Leute damit überhaupt nicht klargekommen sind. Das klingt jetzt so gemein, aber so, okay, ich stelle mich nicht an, das ist wirklich schwer. Das ist wirklich anstrengend. Das ist, das, das zu sehen, dass viele Leute damit Probleme haben, hat mir erstmal so total gut getan und hat mir auch so ein Gefühl von so Verbindung gegeben, dass alle irgendwie jetzt in einem Boot sitzen und dass sie vielleicht langfristig auch mehr Verständnis dafür haben, dass das was total Schwieriges ist, dass das extrem einschränkend ist und halt auch mental ganz viel mit Leuten macht. Und ich glaube, das hatten viele Leute, dieses Gefühl, irgendwie zu merken, okay, das geht allen so. Aber dann ist es irgendwann gekippt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es komplett vergessen wurde, dass das für Leute vielleicht auch Normalität sein kann. Und für viele ist es ja noch viel extremer. Leute, die zum Beispiel extreme Immunschwächen haben, die gar nicht sicher irgendwie rausgehen konnten, ihr ganzes Leben vielleicht. Oder die abhängig sind von anderen Leuten auch und dadurch extrem eingeschränkt sind. Leute mit einem hohen Pflegebedarf zum Beispiel können sich halt auch ihr ganzes Leben nicht den ganzen einfach frei bewegen.
Ja, voll.
Und ich hatte das Gefühl, dass das dann irgendwann vergessen wurde und wir wollen jetzt aber unser Leben zurück. Und dann ist diese Debatte auch so ein bisschen weggegangen von wie überstehen wir das gut zu diesem, was wovon ja jetzt auch immer die Rede ist, was am Anfang so überhaupt nicht war, dass wir im Endeffekt die Risikogruppen wegsperren müssen, damit wir unser Leben weiterleben können.
Ja,
und was das bedeutet,
zur Normalität einfach so, ne?
bis zu 40% der Leute einfach wegzusperren und zu schützen. Und das ist ja, also technisch ist es ja überhaupt nicht möglich, weil wir ja alle Kontakte haben irgendwie.
Ja,
und wenn die Kontakte ihr Leben normal weiterleben, dann gefährdet das ja, Menschen mit höherem Risiko.
Ja,
und wie unsolidarisch das ist und wie krass das gekippt ist, hat mir wirklich das ein oder andere Auge geöffnet, von dem ich dachte, dass ich eigentlich schon voll desillusioniert bin.
Ja, das kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Also am Anfang muss ich sagen, konnte ich das bei vielen auch gar nicht so ernst nehmen, wie stark sie das jetzt so trifft, weil da war am Anfang ja auch eher so die Rede von so 3 bis 4 Wochen Lockdown und so weiter.
Genau.
Und ich war so, wart ihr alle noch nie depressiv oder was? Ich darf 2 Wochen das Haus nicht verlassen und nein, die Welt geht unter, so, keine Ahnung.
Ja, ich fand es auch total faszinierend, wie Leute dann halt irgendwie meinen, dass sie ja unbedingt jetzt reisen müssen und dass es total wichtig ist. Und ich müsste nachrechnen, weil ich das letzte Mal länger als 3 Tage in Urlaub war. So.
Voll,
Und das ist so, wie könnt ihr das jetzt mal ein halbes Jahr nicht? Also, ne, als es so wirkte, als wäre alles abzusehen.
Also auch diese ganze...
Und ich verstehe trotzdem, dass das schwierig ist und so, aber dieses Gefühl, dass, um jetzt mal ganz persönlich zu werden, dieses Gefühl, dass mein Leben unerträglich und unlebbar für andere Leute ist, das ist ganz schön gruselig.
Ich finde es vor allem...
Und mir geht es ja gar nicht so schlecht, ne? Also ich kann mich noch nicht bewegen. Ich kann ja rausgehen. Ich bin relativ selbstständig. Ich kann arbeiten wieder. Das ging eine Zeit lang nicht. Mir geht es mit der Erkrankung im Verhältnis, bin ich immer noch bei den Glücklichen. So.
Ja.
Und es gibt viele, viele, viele Leute, die viel krasser eingeschränkt sind. Und selbst die Art und Weise, wie ich eingeschränkt bin, wirkt für Leute als absolut...
Strafe, so, ne?
Ja, voll. Ja. Und
ja, also verstehe ich voll. Ich habe dann aber irgendwann auch bemerkt, okay, krass, jetzt sind auf einmal die Leute, die halt eben seit Jahren mit irgendwelchen Erkrankungen und so weiter strugglen oder auch Leute, die seit Jahren in irgendwelchen geflüchteten Lagern irgendwie eingesperrt sind. Also, wenn wir jetzt im schlimmsten Falle irgendwie von Moria ausgehen und ich will jetzt nicht sagen im besten Falle, aber im Vergleich zu Moria ist es natürlich doch nochmal irgendwie ein anderer Schnack, wenn du in einer Sporthalle irgendwie untergebracht bist. So, da sind die Leute zwar nicht isoliert, aber die sind dann halt auf so 3 Quadratmeter mit 5 Leuten so. Und wenn wir das halt vergleichen mit ungefähr 30 Quadratmeter Zimmerwohnungen, wo die Leute jetzt leben mit Dusche, eigenem Bett und allem drum und dran, ne? Und wo dann da die Relation von Leid irgendwo gezogen wird. Und also ja, ich fand es halt auch so erschreckend, so zu vergleichen, wie so die Berichterstattung war über geflüchteten Unterkünfte, wenn es da dann zu Konflikten kam. So,
die können sich alle nicht benehmen.
Genau, die können sich alle nicht benehmen. Und wie jetzt aber die Berichterstattung zum Beispiel über diesen Anstieg von häuslicher Gewalt ist, dass das ausgelöst ist durch enorm Stress, durch Existenzängste, dies, das, so, jo, das ist es halt bei Geflüchteten auch. Und
Als wäre es nicht das Gleiche, nur halt massiv verstärkt durch die Umstände.
Ja, alles. Ja, genau. Und das fand ich echt krass. Und da, ja, damit kann ich auch nach wie vor nicht so gut umgehen, ehrlich gesagt.
Also das, ich kann das schon ganz viel verstehen und will es auch gar nicht kleinreden irgendwie.
Nein,
ich glaube, dass viele
nicht.
Leute wirklich, wirklich ernsthafte Probleme dadurch haben.
Ja.
Aber das Problem, das ich dabei sehe, wäre jetzt irgendwie keinen erhöhten Stress durch diese ganze Unsicherheit alleine hat, redet sich was ein, sagen wir doch ganz ehrlich. Also ich glaube, da machst du dir selber was vor, wenn du das nicht wahrnimmst.
Ja, ich glaube, das sind dann halt die Leute, die eh so abgesichert sind, dass irgendwas stattfinden kann und denen es erstmal egal ist. So, ja. Ne?
Aber ich finde es halt total wichtig, dass eben nicht zu sagen, hier, denen geht es viel schlimmer und stell dich mal nicht so an, sondern halt einfach wirklich in die Relation zu sehen, was bedeutet das eigentlich? Also wenn das für mich so schwer ist, was bedeutet das dann für andere Leute?
Ja,
und,
genau. Ja, so. Und ja, eben, also ne, es geht gar nicht darum, so wer leidet mehr und so weiter. Mhm. Ja,
genau.
Voll. Ach, das hast du sehr schön gesagt.
Und eine Sache, die mir noch einfällt, ist, dass halt ein relativ großer Teil meiner engen Kontakte nicht hier in der Nähe ist.
Ja.
Und das ist schon lange so. Also das sind schon viele Jahre so. Und ich halt zu vielen Leuten halt übers Internet Kontakt habe. So,
ja.
Seit Jahren. Und wir uns halt nicht einfach mal spontan treffen können. Und es wäre so schön gerade, dieses Jahr habe ich mir das so oft gewünscht, dass Leute einfach mal im Garten vorbeigucken könnten zum Beispiel. Einfach mal kurz eine Limo trinken und gut ist. Und dass halt so viele Leute dann die ganze Zeit davon reden, dass man Kontakte nicht nur irgendwie auf Distanz aufrechterhalten kann, dass das nicht geht, dass man so keine echten Freundschaften pflegen kann und so. Und like, here I am, hi, ja, natürlich ist es nicht das Gleiche, aber das heißt nicht, dass es nicht echt ist.
Voll, also, wenn wir da jetzt auch mal an unserem Beispiel bleiben, so wie, ich glaube, wir haben uns zweimal gesehen, dreimal? Oh Gott, jetzt will ich auch nichts Falsches sagen.
Nee, ich glaube, ja, aber ich glaube zweimal tatsächlich.
Ja, genau, zweimal.
Genau. Das letzte Mal ist 2 Jahre her.
Ja.
Ziemlich genau, auf den Tag.
Genau, und sind aber auch schon sehr, sehr, sehr lange sehr gut miteinander befreundet und würde sagen, dass das auch durchaus eine Freundinnenschaft ist, die zum Teil deutlich tiefer geht als andere, die ich so pflege. Genau. Wie ist das bei dir? Da denke ich allgemein schon irgendwie länger drüber nach, weil also ich habe so das Gefühl, dass Körperkontakt generell weniger wird, also auch ganz unabhängig von Corona, gerade in so linken Kreisen aus Angst, irgendwelche Grenzüberschreitungen irgendwie zu begehen oder welche Gründe auch immer. Glaubst du, dass sich das vielleicht auch nach Corona irgendwie nochmal so verstärkt? Also, dass halt dieser ja, ne, dass wir uns gerade alle sehr wenig berühren, dass irgendwie nach all diesem dystopischen Unsinn irgendwie weiter so bleibt.
Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir das vielleicht auch abhängig von Beziehungen vorstellen, also wie nah man sich so ist. Ich habe eher das Gefühl, dass es auch in die andere Richtung kippen kann, dass die Leute jetzt gemerkt haben, wie krass das eigentlich ist, was das ausmacht, sich nicht berühren zu können. Ja. Und dann eher da so ein Hunger auch entstanden ist jetzt, der, wenn es wieder geht, vielleicht dann dafür sorgt, dass wir uns eher mehr berühren als vorher. Das ist schon ein bisschen mein Eindruck, den ich auch jetzt am Anfang, oder nicht am Anfang, im Frühsommer oder so, im Frühjahr, als es dann anfing, dass die Sachen sich ein bisschen gelockert haben, als es wärmer draußen wurde und so, dass da schon ein starker Drang war, eher sich nahe zu sein. Was dann auch teilweise ein bisschen dann schwierig war, das dann durchzusetzen und so, also eben das nicht zu tun. Und das Gefühl habe ich jetzt weiterhin. Also ich habe ganz oft, wenn ich jetzt Leute zum Beispiel jetzt bei einem Spaziergang auf der Straße treffen, da stehen wir zwei Meter auseinander und winken uns zu und habe viel stärker den Drang, irgendwie dann irgendwie anzufassen oder zu umarmen, als ich das vorher hatte.
Ja.
Und das finde ich total faszinierend. Und ich glaube, dass das vielen Leuten so geht. Und ich glaube, dass es eher andersrum dann passiert. Also dass wir vielleicht Fremden gegenüber dann eher distanzierter sind und Leuten, mit denen wir irgendwie eine gewisse Form von Nähe haben, eher auch dann berühren. Und ich glaube, ich finde das eine ganz, ganz schöne Sache, weil ich das Gefühl habe, dass Berühren in zum Beispiel platonischen, freundschaftlichen Beziehungen auch total tabu sind.
Auf jeden Fall.
Gerade auch, auch unter Männern zum Beispiel.
Ja, voll.
Und ich finde es immer, also ich beobachte das seit keine Ahnung, 15 Jahren oder so, dass ich das Gefühl habe, dass ich jedes Mal, wenn ich das sehe, wenn halt Leute, die halt so irgendwie so eine Rolle zugewiesen bekommen, und oft sind es Männer, da ausbrechen und dann plötzlich irgendwie, wenn Freunde irgendwie kuscheln und sich umeinander sorgen oder so, dass das was ist, was allein zu sehen mir total gut tut. So, und ich fände es schön, wenn das tatsächlich was passieren würde, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja.
Und ja, das vielleicht nach dem, was du am Anfang angesprochen hast, mit dass es halt irgendwie immer weniger geworden ist, dass es vielleicht jetzt, wo es halt nochmal einen konkreteren Grund gibt, nämlich zum Beispiel Ansteckungsgefahr, da eine Möglichkeit sein könnte, also das ist was, woran ich nicht glaube, aber eine Möglichkeit sein könnte, zumindest in kleineren Kreisen oder so, auch einen besseren Weg zu kommunizieren zu finden und eben nicht so, ich glaube, was viele Leute davon abhält, dann in vielen Situationen nach Konsens zu fragen oder nicht sicher zu sein, wie man das machen soll, hängt ganz oft davon ab, hängt damit zusammen, dass sie dann denken, die andere Person könnte ja denken, dass da irgendwie was Romantisches oder Sexuelles ist, und das ist ja peinlich und überhaupt.
Ja.
Und wenn es halt auch in so einem allgemeinen Kontext ist, wie, kann ich dich umarmen oder ist das gefährlich für dich? So,
ja.
Halt schon nochmal eine gute Möglichkeit ist, das ein bisschen aufzulockern vielleicht.
Ja, das habe ich auch schon beobachtet, dass jetzt viel mehr nachgefragt wird. So, ist es okay, wenn ich dich umarme oder eher so ein Fäustchen gebe oder so.
Ja, genau. Und das fände ich irgendwie eine schöne, schöne Sache.
Ja, ich habe auch so... Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Einerseits mag ich diese Distanziertheit auch häufig so. Andererseits bin ich auch so, oh, ey, wenn das durch ist, dann wird so hart geknutscht erst.
Also oh,
ist
Gott,
halt,
ja.
Ist halt auch wichtig. So, ne?
Ja, stärkt das Immunsystem übrigens.
Ah, okay, na Mensch. Dann haben wir ja auch noch gute Gründe dafür, ja.
Pünktlich dazu muss ich einmal husten.
Sehr gut. Ja, ich würde jetzt auch schon weitergehen in der Kategorie. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu der nächsten Kategorie, die ich voll schön finde, wozu ich gleich, oder auch du ja vielleicht, nein, du besonders was dazu sagen wirst, aber ja, warum wir diese Kategorie aufgenommen haben, nämlich die Kategorie queere Eltern-News der Woche. Ja, ich fand es wichtig, weil ich jetzt in einem anderen Projekt, wovon ich Teil bin, da haben wir eine Folge für Instagram produziert, wo es halt auch um queere Elternschaft ging. Mhm. Und da hat dann eine Person gefragt, wie wir eigentlich queere Elternschaft irgendwie in unserem Alltag supporten. Mhm. Und ich merke einfach auch, dass in meinem Freundinnenkreis immer mehr Menschen Eltern werden. Mhm. Und auch wenn sie dann nicht selber queer sind, so wie sie das ihren Kindern vermitteln können. Und dass da ganz oft so Fragezeichen sind. Und als wir dann darüber gesprochen haben, irgendwie sagtest du auch, okay, für jüngere Kinder gibt es da schon viel, also auch irgendwie.
Also auch jetzt unabhängig von Queerness ist das ein Riesending, dass es einfach ab einem gewissen Alter aufhört, dass Leute darüber sprechen. Und dass Teenager, die dann auch wieder natürlich auch eigene Erfahrungen haben und auch mit Queerness und so weiter und eigenen Umgang damit ganz wenig vorkommen, bis sie dann wieder alt genug sind, quasi selber was zu machen. Ja. Und dass da voll die große Leerstelle ist. Ich habe auch mit meinem Kind gestern nochmal darüber geredet, dass ich halt natürlich alles nur mit ihm absprechen würde, was okay ist, irgendwie darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist für viele halt so schwierig. Ich finde das immer eine totale Gratwanderung, über Themen entweder gar nicht zu sprechen oder dann halt in die Privatsphäre einzugreifen. Mhm. So, aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, die einfach so systemische Sachen sind.
Voll. Und
fand er gut. Also er hat natürlich nicht viel gesagt, weil was macht man halt so mit 14? Aber ich glaube, er fand es gut, meinte, ja, ist okay, also sollen wir das absprechen und überhaupt und keine Ahnung. Er macht schon lieber so sein eigenes Ding.
Sorry, ich habe dich voll unterbrochen.
Ach was, kein Ding. Nee, also es gibt halt nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und ganz stark ist es halt meine Freundin Christine, Frau Nein. Die seit vielen Jahren dazu geblockt hat, sich auf Social Media immer wieder auch die unangenehmen Fragen gestellt hat und sich immer wieder da reinkämpft und oft das Gefühl hat, und das sehe ich halt auch, dass das einfach übersehen wird, weil das ist jetzt irgendwie nicht das so wahnsinnig Mainstream irgendwie, und dann ganz krass ist es aufgefallen. Und das war dann das Thema für die Eltern-News, die wir uns heute ausgedacht haben, dass sie seit Jahren über das System Schule spricht, dass das deutsche Bildungssystem komplett kaputt ist.
Ja.
Und immer ignoriert worden ist. Und jetzt, wo plötzlich alles Chaos ist, fällt es allen auf. Aber niemand fragt sie mal dazu oder so oder redet mit ihr darüber, weil...
Ja,
wir finden das jetzt alles selber raus und wissen jetzt alles besser. Und das ist einfach so krass. Das ist halt auch so ein typisches Ding, was vor allem Frauen of Color und queeren Personen passiert, dass sie jahrelange Vorarbeit leisten und nicht gehört werden und dann trotzdem die Informationen von den Leuten genutzt werden, um dann das Rad neu zu erfinden und so zu tun, als hätte man das jetzt alles, das Problem jetzt erst entdeckt. Und das ist einfach so unerträglich. Und
Okay, das heißt, eigentlich sind deine News der Woche gar nicht so neu und so die...
Ja, kommt halt drauf an, was jetzt so passiert. Aber ja, viele Sachen sind überhaupt nicht neu. Und da werde ich ganz sicher auch mit Chris noch mal an anderer Stelle drüber sprechen irgendwo. Und
Okay. Ja. Ja, was hast du denn diese Woche so dabei?
Dabei habe ich die ganze unerträgliche Corona-Schulsituation gerade. Diese Woche haben sich ja wieder die Kultusminister und Ministerpräsidentin der Länder zusammengesetzt, zusammen mit, also in unterschiedlichen Sitzungen, also die Kultusministerkonferenz und die Regierungschefs, die dann gemeinsam irgendwie Maßnahmen entscheiden wollen. Und es gibt weiterhin nach wie vielen Monat sind wir jetzt hier? Seit Februar keine einheitlichen Regeln für Schulen. Es wird immer noch über Maskenpflicht in Schulen diskutiert. Die gibt es in unserer Schule seit den Sommerferien. Im Unterricht auch.
Ja. Und
das gibt es in anderen Schulen nicht. Es wird nichts ist einheitlich. Es wird immer. Also am Anfang war ja irgendwie total klar, dass die Situation in den Schulen vielleicht nicht so sicher ist und dass man irgendwie darauf achten muss, die Kinder zu sichern. Und dann lief das nicht so gut, weil die Schulen nicht vorbereitet waren. Und stellt sich raus, dann machen wir es jetzt einfach so wie früher und tun so, als wäre nichts. Und es war so viel Zeit, wirklich gute Konzepte zu überlegen. Und es gibt Schulen, die haben sich hervorragende Konzepte überlegt. Es gibt definitiv Argumente, die gegen zum Beispiel das von vielen Leuten bevorzugte gerade Wechselmodell sprechen. Aber in meinen Augen ist es trotzdem die sinnvollste Möglichkeit überhaupt. So, und dass es für Kinder zum Beispiel ab der 7. Klasse überhaupt kein Problem ist, abwechselnd, entweder wochenweise oder tageweise in die Schule zu gehen. Dann gibt es kleinere Klassen, es stapelt sich nicht so, die Kinder sind in der Lage, Abstand zu halten und kommen halt dann nicht jeden Tag in die Schule. Ab der 7. Klasse sind die Kinder ganz sicher auch in der Lage, dabei nicht die komplette Begleitung von den Eltern zu bekommen. Also dieser Distanzunterricht, wie es ja jetzt irgendwie verkauft wird, war halt schon, also es wurde ja am Anfang immer als Homeschooling bezeichnet und ich glaube, das war für viele, viele Familien genau so, dass die Eltern dann als Lehrer da die Dinge erklären mussten und dass das nicht funktionieren kann, ist wenig überraschend, aber dass irgendwie Teenager sich hinsetzen können vor den Computer mit ihren Klassen kommunizieren und arbeiten, das geht sehr wohl. Und das Einzige, was ja tatsächlich über den Sommer passiert ist, dass zum Beispiel abgefragt wurde, wo es die Probleme mit Geräten gibt, wo die Schüler vielleicht keinen sicheren Zugang haben und so. Und es gibt die Möglichkeit, da Lösungen zu finden. Und trotzdem gibt es diese komplette harte Linie, die Schulen müssen normal weiterlaufen. Und was das, also in erster Linie hat sich ja jetzt rausgestellt, dass die These, die es lange gab, dass in Schulen einfach keine Ansteckungen stattfinden, nicht stimmt.
Ja,
es gibt super unterschiedliche Herangehensweisen. Also in manchen Ländern und Städten wird bei einem positiven Fall die gesamte Klasse plus Lehrer, die da unterrichtet haben, unter Quarantäne gestellt. Bei uns ist es so, wenn die Schüler in Masken getragen haben, dann gehen alle am nächsten Tag wieder in die Schule, bis auf vielleicht die Sitznachbarn, die getestet werden. Aber ansonsten tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Und
das hört sich doch nach einem sehr erfolgsversprechenden Konzept an, wenn wir halt auch über Aerosole und so nachdenken,
genau.
Die sich halt verteilen, ja.
Top. Ja, aber Lüften reicht und es ist scheiße kalt jetzt und Lüften, reicht.
Oh, da habe ich heute einen Tweet gelesen, wo eine Lehrerin geschrieben hat, dass ein Schüler von ihr die ganze Zeit auf sein Tablet geguckt hat, als eigentlich irgendwas anderes dran war.
Ja.
Und dann wollte sie eigentlich erst schimpfen und dann hat sie festgestellt, dass der sich eine Kamin-App auf sein Tablet geladen hat.
Oh Gott, ist das süß!
Weil wenn er da drauf guckt, dann
friert er,
wird
nicht
ihm
so
wärmer so. Und ich war so, oh Mann, Alter, das bricht mein Herz auch ein bisschen,
oder?
So, ne? Es also ist halt so, so bitter, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, keine Ahnung, ne, die Abgeordnete die dürfen sich zwei Bahnplätze buchen und irgendwelche Kinder und Jugendliche sitzen bei 1 Grad in irgendwelchen Winterjacken mit Wollmützen für 8 Stunden im Klassenzimmer. Das ist irgendwie doch ein bisschen offensichtlich, wie hart da die zwei Klassengesellschaft gefahren wird. Ich finde es übrigens so großartig, dass dir während der Podcast-Aufnahme Tee und Pizzen gebracht werden. Ich bin auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt.
Ich bin ganz schön gut versorgt hier. Ich kann mich über nichts beschweren. Also für die, natürlich, ich beschwere mich den ganzen Tag. Aber ehrlich, ich habe ganz viel Glück. Faden. Ach so, ja, und die, das ist einfach eine super ätzende Situation an den Schulen und gleichzeitig ist es ja auch einfach eine krasse Verantwortung, die teilweise Kinder und Jugendlichen da bekommen, wenn es einfach klar ist. Also ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ich glaube ja, aber eine Zeit lang, als das Schuljahr angefangen hat, gab es zum Beispiel auch die Verfügung, dass wenn jemand in der Familie positiv ist, dann muss das Kind, das schulpflichtige Kind, von der Familie ferngehalten werden und weiter zur Schule gehen. Ja. Und das ist einfach vollkommen absurd. Und der Gedanke irgendwie, was das für, also allein der Druck, ohne dass da jetzt tatsächlich was passiert, alleine das Wissen, dass sie damit andere Familienmitglieder gefährden können, finde ich einfach eine so krasse Verantwortung für die jungen Menschen, dass mir da halt dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu einfällt.
Das ist auch die perfekte Überleitung in die nächste Kategorie, nämlich in die Kategorie Auskotzen. Das ist nämlich meiner Meinung nach total wichtig, findet viel zu oft im Privaten statt und wird dann, um auch vielleicht in diesem Kontext, also da komme ich später auch nochmal drauf, aber auch in diesem Kontext auf den Tag gegen Gewalt an Frauen hinzuweisen, sodass gerade jetzt wird es dann entsprechend hauptsächlich natürlich auf Frauen wieder abgewälzt, dass die als TherapeutInnen herhalten müssen für die gebeutelte Männerseele voller Stress und Anspannung und Existenzängsten, die selbstverständlich da sind. Und ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen eine Kultur des Auskotzens, ohne da drinnen zu verharren. Genau, aber fangen wir doch mal an. Ich würde mich gerne auskotzen darüber, dass, wie du auch schon sagtest, die Verantwortung gerade von der Politik so krass auf die einzelnen Leute abgewälzt wird, was wir ja auch schon seit Wochen und Monaten sehen, und die Verantwortung für dass es halt irgendwie weiterläuft, dass es dem Umfeld irgendwie gut geht, jetzt auf die Einzelperson abgeschoben wird, obwohl die häufig darüber gar keine Handhabe haben. Also ich meine, da kann ein Kind oder jugendliche Person noch so verantwortungsbewusst handeln, wenn du halt 6 Stunden in einem Raum mit 30 anderen sitzt, dann kannst du dich halt eben anstecken. So, und da ist es egal, wie verantwortungsvoll du bist. Und ja, das
gilt ja auch total für Leute, die
im Büro
dann in der Freizeit total krass verantwortungsbewusst sind und keine Kontakte, also die dann halt tatsächlich gar keine Kontakte haben, weil sie halt arbeiten müssen an Stellen, in denen sie sich null isolieren können, in denen sie teilweise Hunderten von Leuten jeden Tag begegnen.
Voll.
Und die dann auch noch brav dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die halt null dafür ausgerichtet sind, dass es nicht überfüllt ist. Also ich bin schon, nachdem es am Anfang ja so viel weniger geworden ist, davon ausgegangen, dass es vielleicht längerfristig zum Beispiel Beschränkungen gibt, wie viele Leute in einen Zug dürfen oder so. Nichts davon, nichts. Es ist alles Sardinenbüchse und super gefährlich einfach.
Ja, voll. Also ich bin auch schon so... ja, also ich find's sehr schwer zu akzeptieren, immer weiter das Private einzuschränken, während alle weiter ackern gehen müssen. Oder wäre es ja noch schön, wenn es alle wären. Das ist ja auch nur sehr solange es der Wirtschaft irgendwie gut geht, alles was so Kultur angeht, geht ja auch einfach den Bach runter im Lande der Dichter und Denker.
Das Dichten und Denken kannst du aber auch zu Hause.
Ja, das stimmt. Das kannst du auch in deinem stillen Kämmerlein.
Das ist so fürchterlich.
Auch was einfach diesen ganzen Bildungssektor angeht. Und also ich sehe es im Viertel hier auch einfach, dass es ein sogenanntes Problemviertel und wie krass das einfach ist, wenn so Jugendeinrichtungen, also außerschulische Jugendeinrichtungen jetzt nach und nach zugemacht werden, weil es dafür keine adäquaten Lösungen gibt. Da gibt es zum Teil ja auch gar keine Ansagen, wie beispielsweise die offene Jugendarbeit arbeiten soll derzeit und so. Und dass halt die Kinder und Jugendlichen dann halt irgendwo in Parks rumhängen, weil die eben auch einfach keine andere Wahl haben, weil du sonst
die in haben deiner... Halt nichts sonst.
Ja, genau. So, ne? Und
also mein Kind hat sich jetzt auch in den letzten Wochen halt, also außerhalb der Schule ist ja sowieso, es ist so lustig, dass es ja auch für Kitas und Schulen gilt, dass sie halt weiterhin, dass sie quasi vormittags oder bis nachmittags teilweise in festen Gruppen zusammen sind, sich aber natürlich mit den gleichen Gruppen nicht danach treffen können, weil da dann die Beschränkungen wieder gelten.
Ja.
Was halt vollkommen absurd ist. Aber halt mit einem Freund, der nicht in seiner Klasse ist, immer dann halt jetzt draußen getroffen hat irgendwie, weil, aber das ist dann abhängen oder so, oder?
Schrecklich. Ja, das ist dann halt Also auch zum mit Blick auf Weihnachten jetzt, also mal ganz abgesehen davon, wie unfassbar wütend mich das macht, mit welcher Normalität jetzt irgendwie Weihnachten, Gesundheit.
Es kam nicht ganz raus.
Mit welcher Normalität jetzt hier Weihnachten bis aufs Blut verteidigt wird, während an Ramadan alle geschämt wurden, sobald die mal mit zwei Leuten auf einmal Fastenbrechen machen wollten. Wie Chanukka einfach komplett wegignoriert wird.
Ja. Als ob sich die gleichen Ausnahmeregelungen nicht genauso für Chanukka irgendwie einrichten ließen, die dann halt dann an Weihnachten nicht mehr gelten oder was weiß ich, dass so halt keine drei Wochen, aber ernsthaft, das
wenigstens einen Tag, Mann.
Ja, genau.
Einen Tag. Ich weiß auch jetzt schon, dass es da viele Diskussionen mit meinen Großeltern geben wird, warum ich da an Weihnachten nicht hinfahre. Weil es ja erlaubt ist, aber mein Opa, der hat halt wirklich viele Vorerkrankungen und ja. Ist sowieso gesundheitlich echt in einer schlechten Verfassung und ja, ob ich denn da hinfahren muss, so, also ich fahre fast jeden Tag mit Öffis, ein Herzmensch von mir fährt ab und zu Notarztwagen, arbeitet auf einer Intensivstation und so.
Also völlig ungefährlich.
Genau, also viel mehr geht kaum eigentlich. Ja, und das ist jetzt irgendwie meine Verantwortung und dann auch sozusagen aus der Perspektive meiner Großeltern meine Schuld ist, dass ich sie nicht besuchen komme. So. Da denke ich mir, Alter, ihr seid doch einfach zu feige und das ist einfach nur Brot und Spiele für irgendwelche Nazis und VerschwörungsideologInnen von Querdenken. So, what the fuck? Warum gebt ihr dem denn Stand? So, also das, ich finde es einfach nur peinlich und feige. Ja.
Ja. Ja. Sehr, sehr treffend. Also ich habe das große Glück, meine Familie ist so groß, dass wir sowieso keine 10 Personen-Treffen hinkriegen. Also man muss nur genug Geschwister haben und dann wird es direkt ganz eng.
Sehr gut, sehr gut.
Nein, aber das ist einfach super, super ätzend. Und dann ist es doch sicherlich, also ätzend, definitiv ätzend, aber sicherer irgendwie dann sich den Streit anzutun und da Unverständnis zu ernten und sich mit dem Mist auseinandersetzen zu müssen, als dann am Ende irgendwie deine Großeltern oder Familie irgendwie auf dem Gewissen zu haben. Also selbst wenn es nicht deine Schuld ist, lastet es doch immer auf dir dran. Auf
Voll.
Dir dann. Und
Voll.
Das ist, ja.
Und ja, ich, also ne, ich stelle es mir halt auch so schwierig vor, wenn dann irgendwie mehrere Leute positiv sind, weiß man ja auch gar nicht, woher das kommt und so weiter. Ne?
Ich habe gestern was Schönes gesehen.
Ja, bitte.
Ich habe gestern was Schönes gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es Österreich oder die Schweiz war. Irgendwo, ich glaube Tirol war es, wo, ich glaube der Landeshauptmann, ich weiß nicht genau, aber irgendjemand, so ein hohes Tier, mit, das was entscheiden kann, gesagt hat, dass die Leute sich doch bitte jetzt testen lassen sollen und nicht kurz vor Weihnachten, weil wir wollen vermeiden, dass die Leute, die dann an Weihnachten positiv getestet werden, in Quarantäne müssen.
Hä? Wie?
Die sollen lieber positiv mit ihrer Familie zusammen feiern, als dass sie wissen, dass sie positiv sind und dann alle Weihnachten alleine sein müssen.
Das wäre ja schlimmer. Geil, das kommt also, so ein bisschen.
Das ist die
Hammer, das geht so ein
Ach, das
bisschen.
Das ist mein Dulli der Woche.
Ja, nice, auf jeden
Fall. Muss den Namen rausfinden.
Ja, das geht auf jeden Fall auch so ein bisschen in die Richtung. Ich habe so einen Artikel gelesen, dass im Vatikan sich ein Bischof geweigert hat, die Messe zu unterbrechen oder auch das Abendmahl abzuändern, bei dem halt Wein aus einem
aus dem gleichen Kelch Becher
getrunken wird,
wird
so oder Traubensaft mit der Begründung, dass es ja das Blut Christi sei und das
das ist nicht ansteckend.
Überträgt keine Krankheiten und ich war so
ernsthaft.
Kippst doch selber den Wein da rein, Alter. Du brennst doch völlig. So, was los? Einfach. Es ist so krass. Oh Mann.
Also dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein.
Ja. Gut, aber ich glaube, auch da kommen wir jetzt mit der perfekten Überleitung schon in die gespoilerte nächste Kategorie. Nämlich unseren Dulli der Woche. Ich habe jemand anderen dabei. Aber
okay. Nee,
du hast dann den.
Ich habe hier schon mal vorgelegt hier. Ich habe leider, ich finde seinen Namen noch nicht, aber vielleicht muss ich das nachtragen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so wichtig ist, dass man da jetzt den Namen noch mal explizit raussucht, ehrlich gesagt. Oder ob der weiter in seiner, aus deutscher Perspektive zumindest Irrelevanz versinken kann. Ja, ich glaube tatsächlich, mein Dulli der Woche ist Christoph Gieser, Der hat vor 2 Tagen im Magazin einen Artikel veröffentlicht, weshalb er der Meinung ist, dass auch Weiße über Rassismus sprechen sollten. Mhm. Und das war eigentlich ganz cool angeteasert und ist auch voll das wichtige Thema. Aber der Gute hat es irgendwie voll verkackt, leider. So. Und hat dann eher so ausgeführt, dass, also, ne, so sagt er das natürlich nicht, aber yeah, dass es halt doch irgendwie Redeverbote gibt, die aus so einem Essentialismus beruhen, dass.
Was meinst du mit Essentialismus?
Ja, also auf so Zuschreibungen von Identitäten aufgrund von Aussehen und whatever. Mhm. Dass, ja, er hat es auch so nicht gesagt, aber dass es zu einer, ja, oder dass es sonst ins Autoritäre abgleitet, etc. Und ja, also ich fand es eigentlich ziemlich deutlich, dass Herr Gieser überhaupt gar keine Expertise in diesem Bereich hat. Mhm. Auch, also ich fand es einerseits cool, dass er halt aufgemacht hat, dass es halt voll viele verschiedene Rassismusdefinitionen gibt und auch, yeah, dass sich unter WissenschaftlerInnen da jetzt keine Einigkeit, also auch unter WissenschaftlerInnen, die durchaus ernst zu nehmen in dem Bereich sind, keine Einigkeit über eine Definition gibt, aber er hat dann halt alles wieder auf seine subjektiven Erfahrungen irgendwie heruntergebrochen als weißer Mann, und das fand ich total schade, weil er es halt auch wieder so aufgemacht hat, dass es in der Auswirkung eigentlich egal ist, ob jemand diskriminiert wird und es jetzt Rassismus heißt oder eben nicht. Also, ne, es, und da würde ich ihm ja auch irgendwie soweit noch zustimmen. Aber hat dann halt selber seine eigene Definition da auch nochmal reingepackt, und ich denke mir einfach, boah, du Dulli, wenn es doch so egal ist, warum bestehst du denn jetzt schon wieder darauf, dass es Rassismus gegen Weiße gibt? So, I can't einfach.
Nee.
Und ja, ne, dieser ganze Text war am Ende doch nur wieder ein sehr subjektives Think Piece von einem weißen Dude, warum eigentlich der Rassismusdiskurs in Deutschland falsch läuft. Er hat aber die Idee, wie es jetzt vernünftig laufen kann, aber hat einfach überhaupt gar keine Expertise. Also er hat beispielsweise auch bestritten, dass in Deutschland irgendwie Colorism ein Thema sei, oder auch
das ist so offensichtlich ein Thema. Colorism, es ist so offensichtlich. Kaum,
also, ne, dass es im deutschen Diskurs noch gar nicht angekommen ist. Und ich bin so, yo, Bro, Alter, hättest du mal ein scheiß Buch gelesen? In jedem steht einfach dieses Wort Colorism drin. Also von Deutschland schwarz-weiß über was Weiße nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten und so. In allen Büchern wird Colorism irgendwie angesprochen und definiert.
Aber wenn du dir doch anschaust, wer zu dem Thema in Deutschland gehört wird, wer die immer gleichen Expertinnen sind, die nicht das Problem sind, sondern die Leute, die ihnen zuhören, das sind alles light-skinned schwarze Menschen.
Ja, auf jeden Fall größtenteils. Und das ist, also ich würde schon sagen, aber, da gibt es so Ausnahmen, aber ja.
Natürlich gibt es die Ausnahmen, aber die werden nicht. Also es gibt so viele Leute, die dazu arbeiten, aber die Leute, die halt massiv gehört werden, die, dass da schon. Dass es einfach total offensichtlich ist, wem Weiße lieber zuhören.
Voll, ja.
Und das hat ja nichts damit zu tun, wie gut deren Arbeit ist und so weiter und so fort. Ja. Das will ich gar nicht kleinreden. Und es geht mir tatsächlich nur darum, was denn bei der Masse ankommt, was denn im Mainstream gehört wird.
Voll. Also, und da kann man auch ganz gut, also weil das jetzt halt auch vor, ich glaube, 2 Monaten gerade relativ großes Thema war in der Community. Da haben unter anderem Alice Hasters hat da unter anderem einen offenen Brief auch mit unterschrieben, den werden wir auch nochmal verlinken, wo es halt explizit um dieses Thema geht und das, ja, und da haben sich verschiedene schwarze Menschen, die light-skinned sind, dazu positioniert und ich fand's voll schön, dass sich da so solidarisch irgendwie auch positioniert wird.
Ja.
Ja.
Das ist so schön und wichtig. Und
geil, ich habe mir jetzt meine eigene Überleitung gebaut zur nächsten.
Sehr gut. Nächsten soll ich nur mal kurz erzählen? Ich habe den Herrn Landeshauptmann gefunden. Das ist der Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP in Tirol, gesagt hat, dass das Wochenende vom 4. bis 6. Dezember gibt es in Tirol einen Corona-Massentest für die gesamte Bevölkerung, alle, die in Tirol gemeldet sind. Ganz schön krass.
Krass.
Aber halt an dem Wochenende, weil sie das nicht unmittelbar vor Weihnachten machen wollen, Zitat, damit ersparen wir positiv Getesteten, über die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne zu müssen.
Ja, okay. Das war dann wohl das letzte Weihnachten für Oma und Opa. Hm? Jo.
Schön, herzlichen Glückwunsch.
Krass, Alter. Alle Aber Achtung, ja.
Nice. Zurück zum nächsten.
Ja, genau, weil wir jetzt in dieser Kategorie Auskotzen waren und ich aber auch schon sagte, hey, wir wollen da drinnen gar nicht stecken bleiben. Kommen wir jetzt zur Kategorie, was empowert dich gerade so?
Also ich fand das jetzt sehr schön mit der Überleitung, weil es passt ja tatsächlich Solidarität. Also zu sehen, wie Leute füreinander einstehen und auf Dinge aufmerksam machen, die sie vielleicht nicht betreffen oder von denen sie sogar positiv betroffen sind und füreinander da sind einfach. Also ich glaube, dass Menschen, ich erfahre es in erster Linie immer von Menschen, die ähnliche Themen haben zum Beispiel, dass gerade die Leute, die selber irgendwie nicht so viel haben, krass viel daran arbeiten und Energie da reinstecken, dass es anderen Leuten nicht so gehen muss.
Ja.
Oder halt dann zumindest sich gegenseitig auf einem gewissen Level zu halten und ja, zu sehen, dass es halt nicht nur, dass wir nicht nur gemeinsame Arbeit brauchen, sondern auch füreinander da sein, auch bedeutet Räume zum Beispiel zum Auskotzen zu lassen, auch einfach was Schönes miteinander zu machen, auch zu reflektieren, was machen wir hier eigentlich gerade und ist das gut für uns und was können wir besser machen und wie geht's uns eigentlich? Das finde ich gerade das, was mir total gut tut und was ich hoffe, dass ich auch gut für andere Leute da sein kann.
Ja, da kann ich aus meiner Perspektive auf jeden Fall sagen, ja, bist du, vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, du, aber da haben wir sehr ähnliche Themen. Genau, ich habe nämlich so mitgebracht, dass Diskussionen von Betroffenen, also in welcher Identitätskategorie oder Konstruktion jetzt generell, ich finde da die Diskussion und Diskurse, die da gerade herrschen, extrem empowernd, weil die auf einem so anderen Level sind, also im Gegensatz zu so Diskursen, die in der Mehrheitsgesellschaft gefahren werden, die sind einfach 5 bis 25 Schritte weiter, während die Mehrheitsgesellschaft sich gefühlt Bilderbücher anguckt, also kein Shame an Bilderbücher oder Leute, die nicht lesen können, so, sondern eher als, als Metapher. Und da habe ich auch ein Beispiel dabei, weil da ist mir das extrem aufgefallen. So die, ich weiß nicht, ob du den Talk von der Bildungsstätte Anne Frank zu Islamismus schon gesehen hast.
Leider noch nicht, aber...
ja, aber der war einfach so next level. In dem Talk waren unter anderem Aisha Khan, Amina Aziz und Nava Sabarian, und das ist so, ja, das ist einfach next level. Und im Vergleich zu dem, wie sich der deutsche Feuilleton gerade an diesem Thema abarbeitet, oder ja gut, jetzt als ultimatives Negativbeispiel die österreichische Regierung.
Ich habe tatsächlich gedacht, dass du jetzt mit Frankreich anfängst, aber ja.
Ja, okay, stimmt das auch, aber da verfolge ich das ehrlich gesagt gar nicht so, weil...
Aber ja, wir haben genug Negativbeispiele, genau. Denke ich.
Ja, ich glaube, dieser ganze Frankreich-Talk ist, da bin ich zu wenig im Thema, als dass ich da irgendwie eine große Positionierung einnehmen könnte, so. Ja, aber ich sehe das halt auch seit Jahren schon in so rassismuskritischen Diskursen, so, keine Ahnung, so wir sitzen da häufiger mal und sprechen über sowas wie hybride Identitäten, also dass ein Mensch verschiedene Identitäten in sich vereint und da gegebenenfalls auch in diesen Wechsel, je nach Kontext und so weiter, ohne dass das in so einen akademischen Talk verfällt, so, sondern wo halt aus ganz unterschiedlichen Kontexten einfach People of Color, schwarze Menschen, Juden, Jüdinnen zusammensitzen und über sowas sprechen können, so, und ja, ne, und der deutsche Feuilleton diskutiert immer noch, ob es Rassismus gibt, und das ist so, yo, Alter, wo, ey, welchen Anspruch habt ihr denn an euch selbst? Aber ja, genau, ich find's halt so empowernd, dass diese Gespräche trotzdem und trotz allem geführt werden.
Und es ist so schön, wenn die auch
viel mehr
gehört werden. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie viel mehr geführt werden oder ob sie ansonsten einfach auch komplett in, vielleicht in privateren Räumen zum Beispiel stattgefunden haben, wo Leute, wo es halt einfach keine Möglichkeit gibt, gehört zu werden und dass sie jetzt sichtbarer werden.
Ja, ich glaube, das
ist das größte Ding. Und ich glaube, dass sich das auch nochmal ordentlich verstärkt durch diese Pandemiebedingungen, dass da halt irgendwie nicht 30, 40 Leute bei so einem Talk im Raum sitzen und die das dann mitbekommen, sondern dass du halt einfach, dass die Sachen gestreamt werden und dadurch nochmal die Möglichkeit haben, ein ganz anderes Publikum zu erreichen, je nachdem, woher das kommt. Und ich glaube, dass das gerade so marginalisierte Diskurse, die nicht so viel gehört werden, auch nochmal, zumindest für bestimmte Leute, also es bleibt ja immer noch so in der Bubble, muss man ja sagen, immer noch zugänglicher machen, dass du irgendwie merkst, oh krass, so weit sind wir eigentlich. Und ja.
Voll.
Das ist was mir in den letzten Jahren extrem viel gefehlt hat, auch gerade im Online-Bereich, dass ich das Gefühl habe, dass ganz vieles nur die immer gleichen Basics erzählt werden. Und ich glaube, die Art, welche Basics erzählt werden, hat sich ein bisschen verändert in den letzten 15 Jahren so. Aber die Tatsache, dass es immer um das Gleiche geht, dass es immer um die Frage geht, ist Feminismus wirklich nötig? Gibt es Rassismus? Wie stellt sich das dar? Ist Queerness heute überhaupt noch ein Problem? Brauchen wir mehr? Es ist so...
Jo, ich habe gerade gestern wieder ein neues Video von einem Funkformat gesehen, wo es ums Gendern geht und ob das wirklich wichtig ist. Und ich bin so, yo, Bro, Alter, wir sind echt 2020 jetzt. der Drops ist doch auch echt mal gelutscht. So. Wer sich immer noch so entschieden gegen das Gendern ausspricht, ist einfach ein Masku, dem es vollkommen egal ist, wie es anderen Leuten geht, Alter. Warum arbeiten wir uns denn immer noch an den ab, ey?
Das gleiche Thema, das mit dem irgendwie vor 15 Jahren alle Leute eingestiegen sind, ist, brauchen wir eine Quote in den Vorständen? Jo. Ist diese Woche super aktuell und ich frag mich halt, und weißt du, vor 15 Jahren haben die ganzen älteren FeministInnen um mich rum halt alle so, oh, Quotendiskussion, in Ruhe, das haben wir vor 20 Jahren hinter uns gebracht. Es geht um was ganz anderes. Und jetzt, 2020, stehen wir hier und ich denke nur,
jo, komm, wir diskutieren schon wieder über eine scheiß Quote.
Ernsthaft, Quote?
Ja, ey, genau dazu habe ich heute von Marit Kupka, der ihr auch bitte alle folgen solltet, falls ihr das noch nicht tut.
Unbedingt.
Ein Tweet gesehen, wo sie halt geschrieben hat, so, jo, ich habe mich vor 12 Jahren gegen eine Frauenquote positioniert. Dafür habe ich einen ordentlichen Shitstorm kassiert, der war aber auch sehr lehrreich. Und jetzt frage ich mich, warum reden wir 12 Jahre da immer noch drüber? So, was geht ab? Ja,
wo das sind wir hier eigentlich?
Fand ich irgendwie sehr schön zu sehen.
Ich finde es immer voll schön, wenn ich jetzt, gerade irgendwie im letzten Jahr ist mir das häufiger passiert, da immer über diese Diskussionen damals nachdenke und wie da einfach die ganzen, also es waren eigentlich alles Frauen, Cis-Frauen um mich rum, halt alle die Augen gerollt haben und alle waren so, oh, immer das gleiche Thema. Und jetzt bin ich halt genau in der Position und ich denke halt immer so, auch keine Ahnung, immer so, oh Leute, Kinder, wirklich? Wirklich?
Ja, wobei ich mir auch einfach
denke, muss das denn jetzt sein?
Die Argumente sind halt auch immer noch dieselben und es sind halt auch einfach immer noch dieselben falschen Argumente. Ja. Also gar nicht nur, dass es irgendwie schlechte Argumente sind, das ist ja irgendwie auch immer sehr perspektivenabhängig. Dies, es gibt das so, viele aber
Dinge, die einfach widerlegt falsch sind. Genau, die halt so klar widerlegt sind, wo einfach hundertprozentig klar ist, dass. Aktuelles Beispiel, andere Geschichte, war ja, wie Leute monatelang noch vom schwedischen Modell geredet haben bei den Corona-Maßnahmen, wo es halt einfach schon klar war, die haben mehr Tote und es hat sich und für die Wirtschaft hat sich nichts gebessert. Like, alles daran ist schiefgelaufen. Aber in Schweden machen die das viel besser.
Ja.
Nein.
Ja.
Aber wen interessieren Argumente und Fakten?
Genau, eine Sache habe ich tatsächlich noch, was mich so empowert, nämlich ich habe gestern Abend ein Thread auf Twitter gestartet, wo ich Männer und auch explizit Cis-Männer gefragt hat, wie sie denn Sexismus verlernen und wie sie so aktiv Strategien entwickeln, um Frauen und anderen Geschlechtern irgendwie weniger Angst zu machen, um weniger dominant aufzutreten. Und ich fand es total schön, dass ich bis jetzt zumindest sehr, sehr wenige Replies hatte, die schlimm waren. Mhm. Viele haben dazu einfach gar nichts gesagt, aber okay, ist ja auch irgendwo legitim. Aber es gab eben auch von total vielen Leuten total coole Antworten, was mich voll gefreut hat und war so, yay, auch da findet was statt. So.
Das ist total schön.
Ja.
Gerne. Also total schön ist halt auch dann so bare Minimum und so, aber einfach zu sehen, dass tatsächlich was passiert, ist total schön. Dass es halt nicht mehr so ein komplettes ins Leere reden ist, hilft.
So, kommen wir zur nächsten Kategorie.
Oh!
Nämlich dein Tipp der Woche. Oh, ich weiß gar nicht, ob du das gerade hören kannst, aber im Hintergrund ist gerade der Hund reingekommen und ist gerade jetzt im Snack.
Hallo Hund.
Trinken.
Ich glaube, wir haben da, gestern was aufgetan. Ich gestern Vormittag ins Wohnzimmer und mir wurde berichtet von einer Murmelformel 1. Und ich was? Was redet ihr da? Und alle waren so super begeistert und das ist total geil. Und da suchst du dir ein Team aus und dann fahren da die Murmeln durch die Gegend. Ich habe einfach gedacht, sie sind alle verrückt geworden. Aber ist ja auch kein Wunder hier. Und dann haben wir irgendwie so ein paar Sachen geguckt und dann habe ich dir davon erzählt. Ein paar Stunden später haben wir dann Rallyes geguckt im Sand und stellt sich raus, das ist eigentlich ganz schön geil.
Ja, das hat mich auch auf eine ganz schräge Art und Weise abgeholt, muss ich sagen. und das hat mich so ein bisschen erinnert, in den USA gibt es so Roboterkämpfe. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die habe ich eine Zeit lang auch voll viel geguckt, weil es ist einfach so funny, wie sich irgendwelche Roboter aufs Übelste zerlegen und die Leute durchdrehen. Ich lieb's einfach. Mega sweet.
Also hinter diesen Murmeln steckt ein niederländischer YouTube-Channel. Mhm. Das heißt Jelle's Marble Runs. Und die haben verschiedene Ligen, also es gibt die Marble League, es gibt, ich habe vergessen, wie Formula E, Formula One, glaube ich, Rallye, wo die Murmeln im Sand tatsächlich waren und die Olympische Spiele mit Murmeln als Sportlern und es ist einfach komplett durchgezogen. Alle Teams haben Hintergrundgeschichten, es gibt ein Wiki, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel gibt es Zuschauerreihen in einem Stadion aus Murmeln, die dann in unterschiedlichen Farben zusammensitzen.
Ach krass, okay, und, so weit bin ich noch gar nicht vorgedrungen.
Und es ist einfach komplett, es wird natürlich wie normale Sportevents alles live kommentiert und dann halt auch teilweise auf die Hintergründe der einzelnen Teams eingegangen und so. Und es ist einfach komplett großartig, wie schön man Sport mit Murmeln machen kann. Und es ist wunderschön, wenn man vielleicht gerade so gar keine Aufmerksamkeitsspanne hat, aber irgendwas braucht oder sich irgendwie ablenken muss von dem ganzen Chaos, das hier so um uns herum herrscht. Das ist wunderbar. Einfach wholesome Murmel-Content.
Ja, also ich habe mir, glaube ich, ungefähr eine Stunde das gestern so reingezogen.
Was hast du geschaut?
Ich konnte danach auf jeden Fall auch entspannter ins Bett gehen.
Für welchen Sport hast du dich gestern entschieden?
Ich habe mich tatsächlich einfach für Murmel Formel 1 entschieden und über verschiedene Bahnen.
Sehr gut.
Genau.
Ja, also ich glaube, Murmel Formel 1 könnte auch mein Favorit werden. Wir haben gestern viel Sandrallye geguckt, wo einfach die dann im Sand tatsächlich die Strecken sind und teilweise Murmeln einfach im Sand stecken bleiben. Das ist sehr dramatisch.
Oh, okay, das hört sich wirklich dramatisch an, ja. Genau, ich habe auch noch zwei Tipps mitgebracht. Auch so im Kontext vom gestrigen Tag, dem Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Nämlich, ich lese gerade Sei kein Mann von J.J. Bowler, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ich hab die deutsche Übersetzung gelesen, die finde ich so lala. Ich weiß nicht, wie die englische oder wie das Original ist, aber also inhaltlich ist es hervorragend. Ich finde die Übersetzung nur lala. Ja, aber das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Verstehe ich das richtig, dass es da halt dann so ein bisschen um Dekonstruktion und Entlernen von toxischer Männlichkeit geht?
Genau. Und auch, also da sind auch einfach sehr viele Statistiken nochmal, die dann halt größtenteils auf Großbritannien bezogen sind. Und ich finde es halt total schön, dass dieses Buch auch verschiedene Kultur- und Szenekontexte aufmacht.
Schön.
Ne? Und kommt halt auch überhaupt nicht aus so einer weißen Perspektive, sondern aus einer schwarzen Perspektive, wo dann halt auch so, ja, eben aufgedröselt wird, dass es halt nicht die eine Männlichkeit gibt, sondern halt viele verschiedene Männlichkeiten. Er spricht da halt ganz viel aus seiner eigenen Biografie, wie er eben aber auch diese toxischen Männlichkeiten erlernt hat und welche Schlüsselmomente es dafür gab, die, würde ich behaupten, für viele sehr ähnlich sind. Also ich habe mich da auf jeden Fall in vielen auch so wiedergefunden. Und das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch. Und da in dem Kontext auch einen Song, um das mal ein bisschen aufzulockern, von Mauli. Den habe ich dir bestimmt auch schon geschickt, ne?
Ja, natürlich.
Oh, Mauli ist so ein Mausi einfach. ich habe den noch gar nicht so hart lange auf dem Schirm. Ich bin da ein bisschen late to the party. Aber seit ich ihn auf dem Schirm habe, finde ich ihn so zucker. Nämlich den Song Sorry. Und da auch noch so ein bisschen Kontext vielleicht. Mauli ist ein Deutsch-Rapper. Ich weiß gar nicht, ob man das, was er so jetzt musikalisch, künstlerisch noch macht. Ist es noch Deutschrap oder irgendwas anderes? Aber ist ja auch eigentlich egal. Genau. Er ist bekannt geworden durchs VBT, so ein Online-Battle-Rap-Turnier, wo er sehr krass ausgeteilt hat gegen alle. So, und das, also sein Album hieß auch Spielverderber, und auf dem hat er eigentlich alles beleidigt, was nicht so bei 3 auf dem Baum war. So. und dann hat er 2019 den Song Sorry rausgebracht, ist auch der zweite Song von ihm, der Sorry heißt, wo er sich bei den Leuten, aber auch bei seinen Zuhörenden irgendwie entschuldigt und sagt so, jo, eigentlich will ich so gar nicht sein und eigentlich würde ich das voll schön finden, wenn wir uns sehen und ihr Freude daran habt und ich Freude daran habt. Und,
Gott, das ist so süß.
Ich fand es einfach so sweet irgendwie. Und da drin ist so eine Zeile, wo ich mich auch sehr erkannt gefühlt habe, so, dass Humor nicht zwingend andere verletzt, hat mir niemand beigebracht. Bitte verzeiht mir das. Und das ist auf jeden Fall so eine Line, wo ich dachte so, jo, das ist auf jeden Fall was, was ich erst so mit Anfang 20 verstanden habe. So, boah, damit irgendwas Spaß macht, braucht dabei keiner niedrig zu werden. So, jetzt mal sehr überspitzt ausgedrückt so. Ja, eben. Und das wollte ich auch noch mal so mit reinbringen, dass es auch im Deutschrap diese Diskurse gibt und diese Diskurse auch schon sehr lange gibt, aber auch das gerne ausgeblendet wird.
Yes!
Ja. Yes.
Allein über Rap könnten wir da keine Stunde reden, oder? Ja, also über safe. Diskurse im Rap, meine ich.
Ja.
Über Rap länger.
Genau. Ich glaube, jetzt würden wir auch schon zur letzten Kategorie kommen. Hatte schon, sag ich. Haha. Wir sind auch schon bisschen dabei ein jetzt, bisschen ne? genau. Nämlich, was wünschst du dir so für die nächste Woche?
Es ist so schwer, immer was Konkretes zu finden, wenn alles so ist, ne? Also ganz konkret wünsche ich mir Wärme, weil unsere Heizung nicht funktioniert und die heute repariert wird. Das wäre schon richtig geil, wieder warm zu sein. ich glaube, großer Wunsch für mich wäre mich, ich glaube, da bin ich schon ganz gut dabei, mich von den immer gleichen Diskussionen und Diskursen und dem immer wieder darauf hingewiesen werden, wie alles immer wieder gleich abläuft und sich nichts verbessert, wie jetzt allein gestern, dass sie bei der Ministerpräsidentenkonferenz sich dann einfach nichts wirklich entschieden wurde, sondern machen halt einfach weiter und so.
Ja.
Dass ich damit besser, mich da vielleicht auch besser abgrenzen kann, einfach. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich einfach ständig über irgendwas aufrege. Das Gefühl, dass es jetzt schon wieder besser wird, aber dass es halt nicht dieses mal auskotzen ist oder so eine konstante Anspannung, die mich halt einfach so ständig irgendwas wütend macht und so. Und ich glaube, das sorgt halt ganz viel für so einen Grundstress und Grundverunsicherung, die uns total schlecht tut, glaube ich.
Ja,
und so ein bisschen,
das glaube ich auch.
Nee, wir sind halt in einer Situation, in der wir, glaube ich, sehr viel ausgeliefert sind oder so, aber auch immer noch relativ viel Handlungsfähigkeiten eigentlich haben.
Ja.
Und dass wir die sehen und uns nicht einfach von dem ganzen Mist immer so überfordert fühlen, der von außen kommt, sondern halt wirklich schauen, was können wir eigentlich für uns machen, gegenseitig und selber alleine. Ich glaube, da mag ich gerne wieder ein bisschen mehr hin, weil war ich im Sommer, glaube ich, ganz gut drin und jetzt gerade geht mir das ein bisschen verloren. Und
ja.
Das wünsche ich mir.
Okay. Ich glaube, ich wünsche mir auch sowas Ähnliches. Ja, oder vielleicht auch so ein bisschen was Weiterführendes, dass wir uns weniger an den Verhältnissen, die gerade da sind, abarbeiten, sondern eher so eigene Themen in den Diskurs mit reinbringen oder wenn wir merken, boah, der Preis, der jetzt an XY verliehen wurde, da waren halt ausschließlich weiße Dudes wieder in der Jury und in der Auswahl, wer diesen Preis bekommen könnte, dass wir das einmal wirklich nur einmal skandalisieren und dann einfach einen eigenen Preis machen. Der hat dann weniger Prestige, der hat dann weniger Reichweite vielleicht, aber dass wir uns so ein bisschen aus diesen Strukturen lösen.
Ja, also nicht konstant auf alles reagieren, sondern eher selber gestalten.
Voll, ja.
Ja.
Weil, also wenn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern ist ja also es ist noch nicht so ganz klar, wer das war, aber jemand, der auf seinem Auto sehr verschwörungsideologische Parolen hatte, ist damit ins Bundeskanzleramt geballert oder auf jeden Fall gegen die Pforte. Und da wurde halt wieder sehr unkritisch das alles so geteilt, so auch Fotos, wo dann die Parolen abgebildet war.
Ohne dass das irgendwie der ganzen Sache überhaupt erst Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit gibt und damit genau das erreicht, was sie eigentlich wollen.
Ja, genau, so.
Ja.
Ohne dass irgendwie auch eingeordnet wurde. Ne?
Ja.
Also
ja.
Diese Bilder können ja verbreitet werden, aber entsprechend mit einer Einordnung würde ich mir auf jeden Fall wünschen. So.
Okay.
Und dass wir uns da vielleicht nicht so an diesen Fällen immer so abarbeiten, sondern okay, das war jetzt halt schon wieder irgendjemand, aber unsere Utopie ist das und das, ohne dabei halt so die materiellen Verhältnisse zu vergessen und die Leute damit alleine zu lassen. Und ich glaube, das geht beides zusammen, ist aber halt anstrengend und ändert. Oder
erfordert aber sich viel. Die ganze Zeit an den Sachen abzuarbeiten und nur zu reagieren, kostet so viel Kraft, die wir so viel besser nutzen können. Es gibt mit Sicherheit Dinge, auf die wir reagieren müssen, die nicht so stehen bleiben können.
Absolut.
Aber so viele, bei denen das eben nicht der Fall ist, wo wir vielleicht, oder da, wo sich vielleicht nicht alle drauf stürzen müssen, sondern Leute können sich irgendwie damit auseinandersetzen und das heißt nicht, dass jeder zu allem was sagen muss.
Ja.
Und dass dieses ständige Abarbeiten an aktuellen Dingen uns so viel Kraft kostet, die uns im Endeffekt davon abhält, selber Dinge zu schaffen und dass es uns gut geht. Und das ist was ich dieses Jahr ganz extrem irgendwie auch in aktivistischer Arbeit gesehen habe, dass so viel so drängend war. Ja. Nach Hanau zum Beispiel, George Floyd und so, dass es so viele Situationen gab, in denen wir was, also in denen ist das so klar, wir müssen da was tun. Dann diese extreme Steigerung von Polizeigewalt, also nicht extreme Steigerung, sondern diese extreme Steigerung der Aufmerksamkeit für Polizeigewalt. Ne?
Ja, ach, und ich glaube so, schon auch, dass es da nochmal eine Steigerung oder Hemmung von Seiten der Polizei gab. Aber auch das ist nochmal ein Thema für die nächsten 10 Stunden.
Und einfach so viele Leute dann einfach nur reagiert haben und dabei sind viele tolle Dinge entstanden, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob die Dinge es dann wert sind, dass die Leute danach so ausgebrannt sind, dass sie gar nichts mehr machen können für Monate oder Jahre vielleicht sogar. Ist ja jetzt gar nicht absehbar. Sondern dass wir da halt auch einfach nachhaltiger mit uns selber umgehen müssen. Aber ich denke, da rede ich zu dir ja sowieso an Preaching to the Choir.
Ja, ach, ne, ich verfall da ja auch immer gerne nochmal rein. Ne? Mhm. Das, also, ich finde es auch schwer, davon so eine Distanz zu halten, wenn man davon ja auch irgendwie persönlich.
Ja, natürlich. Also nein, ich meinte damit gar nicht, dass es nicht wichtig war, auf so viele Dinge einzugehen, sondern dass diese Dringlichkeit dann nie mehr aufhört. Sondern immer, es passiert immer der nächste Fall. Es ist immer das Nächste, was dann. Und es gibt. Ich meine, ernsthaft, wir erleben jeden Tag Rassismus.
Ja.
Zum Beispiel. Es ist doch total. Wenn wir jedes Mal unsere ganze Kraft da reinsetzen, dass das so nicht weitergeht, dann haben wir keine Kraft mehr dafür, irgendwie systemisch was zu ändern.
Ja, oder auch einfach mal für andere Leute da sein in unserem Umfeld, die beispielsweise noch leben, jetzt mal so ganz hart gesagt. So.
Ja.
Ja. Ja. Das hat ein Freund von mir in der Trans Awareness Week auch angesprochen, so dass am Tag Day of Trans Remembrance da super viele Menschen oder Cis-Menschen in seiner Timeline so Aufrufe geteilt haben, an die Verstorbenen zu erinnern, aber sonst an den 364 Tagen im Jahr kein einziger Aufruf da war für die, die noch leben. So, ja. Und es ist natürlich unfassbar wichtig, an die Verstorbenen, egal welche Community, so zu erinnern, aber ja, gerade sind auch extrem viele noch am Leben, wo es dann aber auch auf der Kippe steht, wenn die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind.
Genau.
Ach Mensch, wir dachten eigentlich, dass wir damit in so eine schöne, empowernde Sache rausgehen, aber jetzt sind wir doch wieder da gelandet. Naja.
Wir können auch nicht aus unserer Haut.
Nee, aber es war trotzdem sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, auch. Sehr schön. Wir haben das ab jetzt jede Woche oder jede zweite, wenn es uns mal nicht so gut geht, das nehmen wir uns raus.
Wir passen nämlich auf uns auf.
Genau, das nehmen wir uns nämlich raus. Jo, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Oh,
die ganzen Sachen, die wir so angesprochen haben an Buchtipps oder Accounts oder so, die wir genannt haben, verlinken wir alle nochmal.
Mhm.
Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche hören.
Ja.
Tschüss.